Das Thema dieses Abends lautet Corona, Naturereignis, Schuld des Menschen, Angriff Satans oder Gericht Gottes. Der Text zu diesem Thema ist sehr überschaubar, aber der Text hat es in sich aus Epheser 1, Vers 11 und auch davon nur ein ganz kleiner Teil, nämlich er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist schon der ganze Text. Epheser 1, Vers 11, der zweite Teil. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken an diesem Abend, dass wir hier versammelt sein dürfen, an diesem Ort, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, nicht nur hier, sondern an allen Orten, an denen wir jetzt miteinander verbunden sind, überall, wo wir auf dich hören dürfen und wo wir wissen, du bist selbst gegenwärtig, wo du redest, wo du sprichst, wo wir auf dein Wort hören. Und wir wollen dir ganz herzlich danken dafür, dass wir das immer wieder erleben dürfen. Wollen dir danken, dass wir wissen, du bist über allem der Herr, du wachst über unserem kleinen persönlichen Leben, du wachst über uns als Gemeinde und Gemeinden und über den Kreisen, in denen wir sind. Du wachst über allem, was da im Augenblick geschieht. Du bist der Herr, du bist der König. Du hast alles im Blick und du hast alles im Griff, auch wenn uns manches sehr rätselhaft erscheint. Umso mehr wollen wir auf dich sehen, auf dein Wort hören und wollen dir vertrauen, dass du über allem deine Hand hältst. Und wollen zugleich verstehen, was es für uns zu bedeuten hat. Wollen wachsam sein, wollen sehen, wo du uns etwas zu sagen hast und bitten dich darum, dass du uns jetzt auch segnest in dieser Stunde im Reden wie im Hören. Segne auch Holger Steue in seiner Auslegung und lass ihn das sagen, was du uns sagen willst. Danke, dass du gegenwärtig bist und dass du uns segnest. Gelobt seist du. Amen.
Guten Abend. Ich möchte gleich mit einer sehr grundsätzlichen und provokanten Frage beginnen, an der sich bereits eine ganz wichtige Weichenstellung in der geistlichen Einordnung unserer aktuellen Situation vollzieht. Wir Menschen, wir suchen ja immer Verantwortliche. Wenn irgendetwas passiert, dann ist immer unsere Frage, wer ist daran eigentlich schuld? Und deshalb möchte ich diese Frage auch so einleiten. Wer ist eigentlich verantwortlich für diese Corona-Pandemie? Der Mensch, der Teufel oder Gott? Ist diese Pandemie ein Naturereignis, die Schuld des Menschen, ein Angriff Satans oder ein Gericht Gottes? Wir merken, von der Beantwortung dieser Frage hängt viel ab. Sie bestimmt unsere Sichtweise und damit eben auch unseren Umgang mit dieser Pandemie. Vor allem aber, die Beantwortung dieser Frage hat Bedeutung weit über die aktuelle Situation hinaus. Sie gilt ganz grundsätzlich auch für alle sonstigen Einbrüche in den Ablauf dieser Welt. Wir lernen an Corona, also am Modell, auch für die kommenden Ereignisse dieser Welt und unseres Lebens. Deshalb also nochmal, ist diese Pandemie ein Naturereignis, die Schuld des Menschen, ein Angriff Satans oder ein Gericht Gottes? Ich nehme die im Einzelnen noch zu begründende Antwort schon einmal vorweg. Sie ist alles zugleich. Diese Pandemie ist sowohl ein Naturereignis als auch die Schuld des Menschen, ein Angriff Satans und ein Gericht Gottes. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, wie diese verschiedenen Ebenen miteinander verwoben sind, einander bedingen. und auf eine oft verborgene Weise innerlich zusammenhängen. Aber die Bibel sagt auch ganz klar, diese Ebenen der Verantwortlichkeit und Kausalität, Ursächlichkeit, diese Ebenen sind nicht gleichwertig. Sie stehen nicht gleichwertig nebeneinander, sondern sie sind einander über- und untergeordnet. Sie stehen in einer Hierarchie zueinander. Schauen wir uns diese Ebenen einmal kurz im Überblick an. Auf der untersten Ebene steht das Naturereignis. Wir haben es auch bei Naturkatastrophen wie dieser Pandemie zunächst einmal mit ganz natürlichen Abläufen zu tun. Doch wenn sich unsere Sichtweise darauf beschränkt, dann werden wir ausschließlich damit beschäftigt sein, uns vor deren Auswirkungen zu schützen. Wir werden nicht weiter nach tieferen Ursachen und Zusammenhängen fragen und deshalb auch keine grundsätzlichen Konsequenzen ziehen. Unser Kampf gilt dem Schutz vor dem Virus. Weiter reicht unser Horizont auf dieser Ebene nicht. Auf der nächsten Ebene steht die Verantwortlichkeit des Menschen. Wir erkennen, dass der Mensch in seiner Gier nach Gewinnmaximierung durch die Ausbeutung der Natur und seinen Umgang mit der Tierwelt selbst die entscheidenden Ursachen für die Katastrophen setzt, die als Konsequenz seines Verhaltens jetzt über ihn kommen. Den Schritt auf diese Ebene werden auch viele Nichtchristen noch mitgehen. Dann stellt sich aber die Frage nach der Konsequenz aus dieser Erkenntnis. Die WHO und viele Wissenschaftler haben deshalb schon darauf hingewiesen, dass ohne einen veränderten Umgang des Menschen mit der Natur weitere und weitaus schlimmere Pandemien und Katastrophen nicht lange auf sich warten lassen werden. Hier gilt dann der alte Satz, den ich früher aus der Bundesliga gelernt habe: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Und das ist eine Situation, auf die möchte ich uns gleich ganz klar einstellen. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Erst vor wenigen Tagen habe ich gelesen, dass wieder Wissenschaftler darauf hinweisen, dass durch die Antibiotikaresistenzen, die entstehen, eine sogenannte Zeitlupenpandemie gerade im Anrollen sei. Also eins müssen wir ganz klar sehen, wie lange diese Pandemie auch immer geht, wir haben es damit nicht geschafft. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Das müssen wir klar sehen. Die Bibel bezeugt Jesus in seiner Endzeitrede diese Dinge ja auch sehr, sehr klar. Auf der dritten Ebene erkennen wir, dass hinter dieser Welt eine geistliche Realität steht. Satan und seine Mächte. Die Bibel nennt ihn den Fürst dieser Welt, den Gott dieser Weltzeit. 2. Korinther 4, Vers 4. Jesus nennt ihn den Menschenmörder von Anfang. Satan steht hinter dem Zeitgeist dieser Welt. Lest Epheser Kapitel 2, ich meine es sei Vers 2, wo Paulus gleich sagt, Satan und seine Mächte, die herrschen nicht irgendwo in der Hölle, in den Lufthimmeln, in der uns umgebenden Atmosphäre und sie wirken in den Menschen. Sie bewirken das, was wir unter den Begriff Zeitgeist packen. Zeitgeist, Mainstream, das, was wir ständig in den Medien lesen, hören, wie die Menschen leben, wie die Menschen umgehen, im Breiten. Das ist inspiriert von Satan und seinen Mächten. Und das müssen wir klar sehen, damit wir auch im Umgang mit Medien, im Umgang mit dem, was eben so als großer Mainstream über uns kommt, dass wir da nicht so naiv reintappen, sondern wir wissen, dahinter steht, ob bewusst oder unbewusst für die Einzelnen wahrgenommen, dahinter steht eine satanische Inspiration. Satan will dem Menschen schaden und in seine Auflehnung gegen Gott hineinziehen. Er will diese Welt kaputt machen. Er will den Menschen kaputt machen. Und er will eine kaputte und ratlose Welt seinem Stellvertreter auf Erden, dem Antichristen, einmal zuführen. Vor allem aber verfolgt er mit seiner ganzen List und seinem ganzen Hass die Gemeinde Gottes und das Volk Gottes, Israel. Satan will Glauben verhindern, Gemeinde zerstören, die Glaubenden für ihr geistliches Leben und ihren geistlichen Auftrag blockieren. Das will er. Wenn er sie schon nicht bei sich behalten kann, wenn er sie schon vom Glauben nicht fernhalten kann, dann will er sie wenigstens blockieren, dass aus ihrem Leben keine geistliche Frucht, keine Wirksamkeit für Gott und Gott durch sie entstehen kann. Und das versucht er auf so vielerlei Weise, auch in dieser Situation, die Glaubenden für ihren geistlichen Auftrag zu blockieren. Gemeinde steht deshalb nach Epheser 6 immer in einem geistlichen Kampf mit Satan und seinen Mächten. Und diese geistliche Dimension der Pandemie, die müssen wir unbedingt erkennen. Denn das wird erhebliche Konsequenzen für unseren Umgang damit haben. Auf der letzten und höchsten Ebene der Verantwortlichkeit und Kausalität erkennen wir den lebendigen Gott. Die Bibel sagt in Psalm 103, Vers 19, der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Oder in Psalm 119, Vers 91, nach deinen Verordnungen, Herr, stehen Himmel und Erde heute da. Denn alle Dinge dienen dir. Man könnte übersetzen eigentlich das Ganze. Alle Dinge müssen dir, Herr, dienen. Ja, und dann im Neuen Testament, das Wort, was ich habe verlesen lassen, Epheser 1, Vers 11, wo Paulus das in die Worte fasst, er, Gott, wirkt alles, alles nach dem Ratschluss seines Willens. Also Gott sitzt auf dem Thron, er regiert, er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Alle Dinge müssen ihm dienen. Und das bedeutet für die unteren Ebenen, sie unterstehen ihm. Auch sie müssen zutiefst und zuletzt seinem verborgenen Plan und Willen dienen. Selbst in der Rebellion gegen Gottes geoffenbarten Willen müssen Menschen und Teufel noch Gottes geheimen Willen erfüllen und seine verborgenen Plänen und Absichten dienen. Das sieht man nirgends klarer als im Kreuz. Im Kreuz Jesu finden sowohl die Rebellion gegen Gott als auch die Verwirklichung seiner geheimen Liebesziele ihre tiefste Erfüllung. Und hier wird auch ganz klar, in welchem Verhältnis der Unheilswille Satans, die Verantwortung des Menschen und der Heilswille Gottes zueinander stehen. Selbst da, wo Satan und der Mensch in einer unheiligen Allianz den Gottessohn töten, selbst da, wo sie Gott töten, müssen sie ihm noch dienen. Müssen sie ihm noch dienen. Sie denken, sie bringen den großen Schlag, den großen Sieg und müssen doch seinen geheimen, verborgenen Liebesabsichten dienen. Die größte denkbare Rebellion gegen Gott, Gott zu töten, wird zur Grundlage für das umfassende Heil für die ganze Schöpfung. Das ist anbetungswürdig. So ist unser Gott. Das sollte reichen, um die Hierarchie dieser Ebenen deutlich zu machen. Der Glaube erkennt, zutiefst und zuletzt haben wir es immer mit dem lebendigen Gott zu tun. Wir müssen die Ereignisse auf allen vier Ebenen deshalb von Gott her sehen lernen. Und deshalb wollen wir die geistliche Draufsicht auf diese vier Ebenen an einigen biblischen Beispielen miteinander einüben. Beginnen wir mit der ersten Ebene, dem Naturereignis. Als die Jünger mit Jesus voller Angst im Sturm unterwegs sind, spricht der Herr zu Wind und Wellen, Markus 4, Vers 39, schweig, verstumme. Und der Wind legt sich. Die Naturgewalten gehorchen dem Wort Jesu. Eine schöne Geschichte. Wir lieben sie alle, wir kennen sie alle. So weit weg. Und plötzlich bricht so eine Naturgewalt in Gestalt dieses Virus in unsere Welt und in unser Leben ein. Und wir? Wie reagieren wir mit diesem Einbruch der Naturgewalt auf das Schiff unseres Lebens? Wie reagieren wir? Wie die Jünger? Schreien wir auch vor Angst laut auf? Dabei haben doch auch wir Jesus im Boot unseres Lebens. Er ist der Herr über Wind und Wellen. Er ist der Herr über alle Naturgewalten. Und er ist auch der Herr über das Coronavirus. Haben wir das schon einmal bewusst ausgesprochen? Jesus ist der Herr über das Coronavirus. Das wäre mein Glaubensbekenntnis unserer Tage. Das heißt nicht, dass wir nicht auch daran erkranken könnten. Das heißt nicht, dass wir vorhandene Gefahren leichtfertig ignorieren. Aber das heißt, dass kein Virus in unser Leben eintreten darf, ohne einen Passierschein unseres Herrn. Das ist das Entscheidende. Kein Virus darf in unser Leben eintreten, ohne einen Passierschein unseres Herrn. Und wenn der Herr diesem Virus die Erlaubnis erteilt, in unser Leben einzutreten, aus welchen Gründen auch immer, das weiß nur er, dann kann uns auch nichts davor schützen. Da können wir uns 10 Meter unter der Erde einbunkern, da können wir noch mit Maske schlafen. Wenn der Herr diesem Virus erlaubt und den Auftrag erteilt, in unser Leben zu kommen, warum auch immer, dann schützt uns davor nichts und niemand. Um das mal ganz klar zu sagen. Wir sind eben so oder so immer in der Hand unseres Herrn. Als mit Corona Infizierte und als Nicht-Infizierte. Das spielt überhaupt keine Rolle. So oder so sind wir immer in der Hand unseres Herrn. Deshalb werden wir nicht leichtfertig oder verantwortungslos. Ich denke an den Teufel, der an Jesus herantritt und sagt, du, stell dich doch mal da oben auf die Zinne des Tempels und wirf dich von da einfach mal runter, denn es steht ja im Psalm 91 geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, er wird dich behüten, dass du nicht mal deinen Fuß an einem Stein stößt. Da sagt der Herr zu ihm, so nicht. So nicht, du sollst, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also diese Gewissheit des Glaubens führt uns nicht zu einem leichtfertigen, verantwortungslosen, fatalistischen, gottversuchenden Lebensstil. Das nicht. Wir werden nicht leichtfertig. Aber wir sind auch nicht ängstlich. Wir verstecken uns nicht. Wir räumen diesem Virus nicht das letzte Wort über unser Leben und unsere Gemeinden ein. Wir lassen nicht Angst und Sorge über uns herrschen. Nicht das Virus, sondern Jesus soll uns bestimmen. Und das ist mir so wichtig, dass wir als Christen Menschen werden, Menschen sind, die ihrer Umwelt bezeugen, diese Geborgenheit und Gewissheit des Glaubens und die nicht wie alle anderen auch angstbesetzt in ihrem Leben agieren. Wenn ich die Maske aufziehe, dann tue ich das, weil das die Spielregeln jetzt sind und dass ich nicht als einen schwerwiegenden Eingriff in meine Glaubensfreiheit verstehe, obwohl es mich tierisch nervt. Und ich würde euch lieber vollständig sehen, als immer nur so eine knappe Partie hier. Also setze ich sie auf. Aber ich setze sie nicht auf, weil ich denke, dass ich mich dadurch vor dem Virus retten könnte. Versteht ihr? Es ist eine ganz andere Motivation, die dahinter steht. Wir lesen bei Paulus in Römer 14, 8 bis 9. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wir gehören ihm, wir gehören zu ihm und nichts kann uns von ihm trennen. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebendige. Also im Leben und im Sterben sind wir in der Hand unseres Herrn. Er setzt Zeit und Stunde in unserem Leben. Auch unsere Sterbestunde. Christen wissen, und das ist doch nun keine neue Erkenntnis, ich sterbe nie, nie an einem Virus, sondern immer am Willen meines Herrn. Und sterben. Sterben bedeutet für den Christen, bei Jesus zu sein. Und wenn wir das wirklich glauben, dann sollte das auch in unserem Umgang mit Corona erkennbar sein. Wie soll die Welt uns denn diese Hoffnung des Evangeliums abnehmen, wenn wir genauso angstbesetzt sind wie alle anderen auch? Alles muss Jesus dienen, auch die Naturgewalten, auch das Coronavirus. Betreten wir die zweite Ebene der Verantwortung und Schuld des Menschen. In Römer 1, Vers 18 lesen wir, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Bibel sagt, es gibt einen kommenden Zorn. Ein kommendes Gericht, das steht fest. Aber hier in Römer 1 lesen wir, es gibt doch einen gegenwärtigen Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen. Diese Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen fordert Gottes Gericht heraus. Aber nach Römer 1 besteht dieses gegenwärtige Gericht Gottes heute. Vor allem darin, dass er dem Menschen seinen eigenen Willen überlässt und ihn dann einfach nur die Konsequenzen seiner eigenen Handlungen erfahren lässt. Dreimal ertönt es in Römer 1 wie ein Hammerschlag. Deshalb hat Gott sie dahingegeben. Und dann in Vers 27, und sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Sie haben also selbst die Konsequenzen ihrer Handlungen an sich selbst tragen müssen. So sind viele Katastrophen der Geschichte, wie auch unsere aktuelle Pandemie, einfach nur die Konsequenz unseres eigenen schuldhaften Verhaltens als Menschen. Und damit meine ich nicht jeden Einzelnen, der das kriegt oder nicht kriegt, sondern wie wir als Menschheit umgehen in unserer Gier, unserem Egoismus, unserer Trennung von Gott. Gott übt Gericht, indem er uns unserem eigenen Willen überlässt. Also ich dachte früher mal, das ist das Größte, wenn ich meinen eigenen Willen tun kann. Und jetzt, je länger ich mit Jesus lebe, merke ich, wow, es gibt für mich nichts Gefährlicheres, als wenn Gott mich meinem eigenen Willen überlässt. Das ist für mich das schlimmste Gericht Gottes. Wenn er einem Menschen seinem eigenen Willen überlässt und seinen Eigenwillen gehen lässt. Es gibt nichts Schlimmeres. Und deshalb bete ich immer nur, Herr, rette mich vor mir selbst. Rette mich vor mir selbst. Die Lösung des Problems besteht darin, Jesus, den Thron und die Herrschaft, die reale Herrschaft unseres Lebens zu überlassen. Das ist also kein Akt der Unfreiheit, sondern ein Akt der Befreiung und Erlösung. Und deshalb ist diese Pandemie, wie alle Katastrophen dieser Welt, ein Ruf Gottes an uns Menschen, von unseren eigenen Wegen umzukehren. Wir sollen erkennen, wie wenig wir die Dinge dieses Lebens in der Hand haben. Und das ist es doch, was wir in diesen Tagen so lernen und so begreifen. Wer Menschen in unserer Machbarkeit waren, wir denken, wir haben alles im Griff. Und da sendet Gott ein winziges Virus, was wir nicht mal mit den Augen sehen können. Und wir merken, wir haben nichts im Griff. Wir haben einfach nichts im Griff. Und genau die Botschaft, die möchte Gott uns klar machen. Dass wir daran erkennen, wir Menschen in unserem Machbarkeitswahn, in unserem Wissenschaftswahn, in unserem Fortschrittswahn, wir haben gar nichts in der Hand. Wir sind so verletzlich, schon beim kleinen Virus. Geld und Party zählen nicht mehr. Und plötzlich wird auch die Sterblichkeit des Menschen ganz neu in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Jeden Tag lesen wir die neuesten Sterbestatistiken. In den Jahren davor dachte ich, es wird eigentlich gar nicht gestorben in Deutschland. Jetzt merkt man das wieder. Wir sind ja sterblich und wehrt sich mit Händen und Füßen. Das alles stellt uns ganz neu vor die Frage, was im Leben wirklich wichtig ist. Und das ist die Chance in der Krise. Das ist der Ruf Gottes im Gericht. Das ist die Chance zum Neuanfang in der Pandemie. Und wir sollten sie ergreifen. Und dieser Neuanfang beginnt eigentlich immer mit der Erkenntnis, wohin ein Leben ohne Gott uns führt. Der Herr sagt durch Jeremia, wir lesen das in Jeremia 2, Vers 19, deine eigene Bosheit züchtigt dich. Und deine Treulosigkeiten strafen dich. Erkenne doch und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Betreten wir nun die dritte Ebene, die geistliche Realität des Teufels. Wir lesen in Epheser 6, ich lese hier nur auszugsweise die Verse 12 und 16, wie Paulus schreibt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und deshalb ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Menschen, die zu Jesus gehören, sind immer das wichtigste Angriffsobjekt Satans. Die anderen hat er ja schon. Aber um uns geht's ihm vor allem. Und deshalb gilt, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut. Das ist eine ganz wichtige Grunderkenntnis. Wir müssen lernen, hinter die Fassade der Dinge zu schauen. Wir müssen hinter das Virus schauen. Dieses Virus ist in seinen Auswirkungen eben nicht nur eine Gefahr für den Leib. Es ist eine Gefahr für Seele und Geist des Menschen. Eine Gefahr für das geistliche Leben und den Auftrag der Gemeinde. Dieses Virus ist eben einer von diesen feurigen Pfeilen des Bösen, mit dem Satan nicht nur unseren Leib, sondern unseren Glauben und unsere Gemeinden angreift. Und wenn wir das erkennen, wird der Schutz des Leibes für uns nicht mehr die einzige und oberste Priorität haben. Es geht in diesem geistlichen Kampf um viel mehr als um unseren Leib, unsere Gesundheit und die Länge unseres irdischen Lebens. Aber das haben wir als Christen doch schon immer so gesehen und gesagt. Das ist doch überhaupt nichts Neues. Aber jetzt wird dieses alte Bekenntnis der Christen auch bei uns im Westen mal einer echten Prüfung unterzogen. Das ist eine echte Materialprüfung, die hier gerade abläuft. Gilt das immer noch? Oder zeigt sich unter der Gefahr dieses Virus, dass das alles nur ein Lippenbekenntnis war? Wer hat wohl ein Interesse daran, wenn Gemeinden sich nicht mehr versammeln? Oder Christen nicht mehr in die Versammlung kommen? Wer hat daran ein Interesse? Nur einer, Satan. Nur einer, nur er, Satan. Jesus will es nicht. Selbst in den Ländern schlimmster Christenverfolgung ist ihm das nicht gelungen. Die Gläubigen haben immer einen Weg gefunden, sich zu versammeln. Und bei uns reicht schon ein Virus, damit Gemeinden freiwillig schließen und Christen seit Monaten nicht mehr in die Versammlung gehen. Ich habe volles Verständnis für die Situation vorerkrankter Menschen, um das ganz klar zu sagen. Ich rede hier nicht von den Krebskranken und von denen, die schwere Vorerkrankungen haben, die schon ein kleiner Erkältungsvirus völlig umhauen kann. Nochmal, wir gehen nicht leichtfertig und verantwortungslos damit um. Nein. Aber das kann doch nicht sein, dass Gemeinde wegen dieses Virus nicht mehr stattfindet. Bei euch findet sie statt, Gott sei Dank. Ich freue mich über die Möglichkeit, online zu übertragen. Das ist großartig. Aber es darf niemals dies Zusammenkommen der Gemeinde verdrängen. Dann ist selbst eine Online-Übertragung vom Teufel wieder ins Gegenteil verkehrt. Das ist für die Gemeinde Kernelement. Ekklesia, die zum Zusammenkommen herausgerufene, die Versammlung. Das ist ja Name schon, Ekklesia. Und jetzt ist es für mich völlig, völlig traurig, wie viele Gemeinden, obwohl sie sich versammeln könnten, mit ein bisschen Fantasie und Kreativität, die machen das nicht mehr. Und manche Gläubige sind seit Monaten nicht mehr in der Versammlung gewesen. Damit haben wir dem Leib die oberste Priorität in unserem Leben eingeräumt. Und diese Stellung steht dem Leib nicht zu. Sonst bleibt vielleicht unser Körper gesund, aber unsere Seele und unser Geist, unser Glaube und unsere Gemeinden werden krank. Und das erleben wir doch gerade weithin. Wenn wir mal vor unserem Herrn stehen, wird es nicht um die Frage gehen, ob wir Corona hatten oder nicht, sondern ob wir treu waren. Und das wird heute erprobt, heute, genau unter diesen äußeren Bedingungen. Damit betreten wir die vierte und höchste Ebene der Verantwortlichkeit und Kausalität. Die Ebene Gottes, als Gott des Gerichts und Herr der Geschichte. Es gibt viele Christen, die große Mühe haben, in dieser Pandemie ein Gericht Gottes zu erkennen. Das passt einfach nicht in ihr Gottesbild. Ja, Gott ist Liebe. Das ist das prägnanteste, herrlichste, tiefste, wunderbarste Zeugnis, was wir in der Schrift über das Wesen Gottes haben. Gott ist Liebe. Jawohl. Aber Gott ist nicht harmlos. Er ist heilig und gerecht. In Jesaja 30, Vers 18 wird Gott deshalb ein Gott des Gerichts beziehungsweise ein Gott des Rechts genannt. Gott ist in diesem Universum die letzte Instanz der Gerechtigkeit. Und deshalb ist sein Gerichtshandeln sowohl Teil seines Weltregimentes als auch seines Heilsplanes. Kein Heil ohne Gericht, aber auch kein Gericht ohne Heil. Gericht und Heil gehören bei Gott immer zusammen. Wir können das nicht ertragen, wir reißen das auseinander. Bei Gott gehören Gericht und Heil immer zusammen. Und deshalb kann Gott Gericht und Gerichtswerkzeuge immer auch für seine verborgenen Heilsabsichten einsetzen. Und das gilt auch für den Teufel. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von Hiob, im Buch Hiob, Kapitel 1 und 2. Es ist Satan, der Unglück und Katastrophen in das Leben Hiobs trägt. Satan ist also unmittelbar verantwortlich. Er steckt hinter der Not in Hiobs Leben. Er will Hiobs Glauben zerstören und Gott vor allen Himmelsmächten blamieren. Aber vor seinem Angriff muss er Gott erst um Erlaubnis fragen. Und Gott gibt ihm einen Spielraum und setzt ihm eine Grenze. Zweimal lesen wir, wie Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Wer trägt also die letzte Verantwortung für alles? Natürlich Gott. Denn er gibt Satan die Erlaubnis für seinen Angriff auf Hiob. Warum tut Gott das? Weil er damit geheime Ziele verfolgt. Er will Hiob in eine Gottesbeziehung hineinführen, die dieser bis dahin trotz seines frommen Lebenswandels noch nicht kannte. Am Ende sagt Hiob, Kapitel 42, Vers 5, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt aber hat mein Auge, und ich meine, es ist das Auge des Glaubens, das innere Auge, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hiob war der gottesfürchtigste, frommste Mensch seiner Zeit. Und der muss sagen, nach diesem ganzen Geschehen, ich hatte von dir eigentlich nur vom Hörensagen vernommen. Erst jetzt hat mein Auge, erst jetzt habe ich dich wirklich gesehen. Und ich weiß nicht, wie viele von uns so im Raum der Gemeinde leben, fromm, gottesfürchtig, das tun, was ein Christ tut, das lässt, was ein Christ lässt. Aber diese tiefe Liebesbeziehung zu Gott haben sie noch nicht. Und das ist das, was Gott aber will. Und deshalb führt er uns immer Wege, damit das auch in unserem Leben zu so einer Beziehung mit ihm kommt, wo wir dann am Ende nur sagen könnten, Manometer, ich bin schon jahrelang in die Gemeinde gelaufen, ich habe da mitgearbeitet, ich habe da alles Mögliche gemacht, aber jetzt kann ich eigentlich nur sagen, ich hatte nur vom Hörensagen von dir vernommen, das war irgendwie alles aus zweiter Hand. Jetzt erst habe ich persönlich diese tiefe innere Beziehung zu dir gefunden, dich wirklich erkannt. Am Ende der Geschichte steht also eine in ihrer Tiefe bislang unbekannte Gottesbeziehung. Ein doppelter Segen im Leben Hiobs, das lesen wir auch. Die Ehre Gottes vor Engeln und Menschen. Und ganz nebenbei auch noch ein prophetisches Vorbild auf den unschuldig leidenden Gottesknecht Christus. Und für uns heute eine Offenbarung und Glaubensermutigung für uns alle. Und das Schärfste daran, das alles als Folge eines bösartigen Angriffs Satans mit dem Ziel, Hiobs Glauben zu zerstören. Und was kommt raus? Es stimmt schon, alles muss Gott dienen. Und weil Gott alles dienen muss, deshalb zieht Paulus die Konsequenz und sagt in Römer 8, 28, dass auch denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, zum Besten dienen müssen. Genau deshalb. Wenn Gott etwas genehmigt, dann weiß er, was er da tut. Und es geschieht nichts auf dieser Welt ohne seine Genehmigung. Wenn uns dieses Wissen nicht ruhig und getrost macht, was dann? So wie Gott bei Hiob gleich mehrere verborgene Ziele parallel verfolgte, so auch jetzt in und durch diese Pandemie. Zunächst ruft Gott Menschen durch die Krise zur Umkehr und zum Glauben. Dann bereitet er seine Gemeinde auf die kommenden Ereignisse vor. Denn eins sollte uns allen ganz klar sein, was wir heute unter Corona erleben, ist nur ein kleiner Testlauf. Ein Warming-up für das, was nach den prophetischen Aussagen der Bibel noch auf uns zukommen wird. Lasst uns diese Krise also dafür nutzen, um zu lernen, biblische Grundpositionen zu finden, standhaft, nüchtern und treu zu bleiben und uns auf die Zeit vorzubereiten, wo Gemeinde nicht mehr in einer ruhigen Komfortzone stattfinden kann. Bitte seht das, was wir heute machen, ist Testlauf, Training für das, was kommt. Darum lasst uns das nutzen, um zu lernen und biblische Treue und Grundpositionen zu halten und einzunehmen. Und schließlich bringt Gott die Welt durch die Auswirkungen dieser Pandemie in die endzeitliche Zielgerade. Unsere politischen und wirtschaftlichen Strukturen verändern sich dadurch in einem Tempo, wie wir es vorher nie für möglich gehalten hätten. Diese Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger, wie ein Zeitraffer für den Umbau unserer Gesellschaft und dieser Welt. Was wir heute erleben, ist nichts anderes als die Vorbereitung auf die antichristliche Weltherrschaft. Dafür werden heute Strukturen vorbereitet und gelegt. Aber darüber müssen wir jetzt nicht erschrecken oder deprimiert und frustriert sein, sondern Jesus sagt, das alles muss geschehen. Lukas 21, 9. Prophetie wird zu Geschichte. Wir lesen dazu in Amos 3, Verse 6 bis 7. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, und der Herr hat es nicht bewirkt? Denn der Herr, Jahwe, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Und dann noch Jesaja 45, Vers 7, da spricht Gott, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, der Frieden wirke und das Unheil schaffe. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Gott reklamiert hier für sich die letzte Ursächlichkeit aller Ereignisse. Er besteht darauf, in allem Geschehen, auch im Gericht, in Finsternis und Unheil, das letzte Glied der Kausalkette zu sein. Aber das Größte? In dieser göttlichen Souveränität beugt er sich zu seinen Leuten herab und tut nichts, ohne ihnen zuvor sein geheimes Handeln in seinem prophetischen Wort zu enthüllen. Und so können wir erleben, wie Prophetie zu Geschichte wird. Was für ein Privileg! Und deshalb ist es so großartig, das prophetische Wort der Bibel zu studieren. Und ich möchte euch dazu ermutigen, gerade in dieser Zeit, ganz neu auch das prophetische Wort der Bibel zu studieren. Der Inbegriff der kommenden Gerichte verkörpert sich in den vier apokalyptischen Reitern aus Offenbarung 6. Mit ihnen kommen wahrhaft apokalyptische Gerichte über diese Welt. Doch lest mal nach in Offenbarung 6. Kein einziger dieser apokalyptischen Reiter kann sein Werk auf dieser Erde tun, bevor nicht vom Himmel her mit Donnerstimme dieses Komm ertönt. Die sitzen da, diese apokalyptischen Reiter, und die können nicht los, bevor nicht vom Himmel mit Donnerstimme dieses göttliche Komm erschallt. Und damit will die Bibel sagen, Gott setzt auch hier seinen Gerichten und seinen Gerichtswerkzeugen Zeit und Grenze. Und auch das Coronavirus steht unter diesem Komm Gottes. Das ist nicht einfach nur so gekommen. Auch dieses Coronavirus konnte nicht kommen, bevor Gott nicht sein Komm gesprochen hat. Und es bleibt, bis es seinen göttlichen Auftrag erfüllt hat, bis Gott ihm eine Grenze setzt. Und dafür dürfen wir als Gläubige beten. Als Priester Gottes in dieser Welt dürfen wir für diese Welt in dieser Situation priesterlich eintreten und für sie beten und den Herrn bitten, Herr, setz dem doch ein Ziel und eine Grenze. Und ein letztes. Wie bei Hiob steht auch am Ende der Apokalypse mit all ihren schrecklichen Gerichten am Ende etwas großartig Neues. Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann diese wundervolle Aussage in Vers 5, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wisst ihr, ich hasse diesen Satz, wenn Menschen immer sagen, ach, wenn jemand eine Krise hat oder ein Problem, wird alles gut. Ja, wird alles gut. Ich denke, das ist ein billiger Trost, stimmt einfach nicht. Aber aufs Ganze gesehen, von der Heilsgeschichte Gottes her, da stimmt das sogar. Da stimmt das. Denn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, aber das geht durch diese Prozesse der Gerichte hindurch. Aber es steht am Ende. Am Ende steht nicht die Zerstörung, das Chaos, das Leid, sondern am Ende stehen neue Himmel, neue Erde und diese Verheißung des Herrn, ich mache alles, alles neu. Das wird er tun. Wenn wir also mit dem Gott des Gerichts ein Problem haben, dann wird es Zeit, unser Gottesbild zu revidieren. Lasst uns lernen, alle Einbrüche in diese Welt und in unserem Leben immer von Gott her und vom Ziel her zu sehen. Denn auch der Gott des Gerichts ist und bleibt der Gott der Liebe. Alles muss ihm dienen. Auch der Teufel, auch die Gerichte, auch das Coronavirus. Und lasst ihn uns als Herrn der Gerichte und als Herrn der Geschichte anbeten. Denn das ist es, was eigentlich hier deutlich werden soll. Die Anbetungswürdigkeit unseres herrlichen, großen Gottes. Und dann lasst ihm, dem Herrn der Gerichte und dem Herrn der Geschichte, als dem Herrn unseres eigenen persönlichen Lebens dienen. Mit allem, was wir sind und haben. Am Auftrag hat sich nichts geändert, auch nicht in diesen Tagen. Lasst uns vom Herrn her die Wege finden, auch in diesen Tagen für ihn tätig zu sein, seine Aufträge zu erfüllen und nicht in diese Halbschlafphase wegzudämmern, die heute so weithin zu sehen ist. Wache auf und nutze das, um dein Leben ganz neu, auch im Dienst, unter veränderten Vorzeichen, dem Herrn ganz zur Verfügung zu stellen. Er ist der Herr und will es auch in unserem Leben ganz praktisch und real sein. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige. Du bist der Anfang und das Ziel. Und Herr, du bist auch der Herr über das Coronavirus, du bist der Herr über unser Leben. Und wir wollen uns ganz neu Gewissheit von dir wieder schenken lassen, uns ganz neu bergen in dir. In dem Wissen, dass auch kein Virus eine Macht über uns hat, ohne dein Ja, ohne dein Kommen. Und so bergen wir uns in dir und wissen, ob so oder so, wir sind dein und du wirst immer in unserem Leben das Beste wirken und uns verändern, wie du es bei Hiob auch getan hast. Herr, und lass uns wirklich Zeugen sein in dieser Zeit, dass wir keine angstbesetzten Menschen sind, dass wir uns nicht von diesem Virus beherrschen lassen, dass nicht die Sorge für den Leib und Gesundheit und Leben die allereinzigste oberste Priorität unseres Lebens ist, sondern dass wir unseren Auftrag von dir her nicht aus dem Auge verlieren und immer ein Zeugnis sind, dass es mehr gibt als das. Und dass wir das wissen und dass wir unterwegs sind zu dir. Und Herr, dass wir dir in diesen Tagen keine Schande machen. Dass wir uns nicht schämen müssen, weil wir zurückweichen und uns verstecken und nicht standhalten. Sondern dass wir Menschen sind, die standhalten in diesen Tagen zu deiner Ehre. Danke, Herr, wir beten dich an. Amen.